Ich finde, man kann die Welt, oder nicht, vielleicht nicht die ganze Welt, aber unsere Gesellschaft in vier Teile teilen. Vier Teile. Und zwar, es gibt die Leute, die gerne Fernsehen gucken. Ihr braucht euch nicht zu melden. Ich weiß, es gibt euch. Es gibt Leute, also wir haben gar keinen Fernseher zu Hause. Dementsprechend, Fernsehen gucke ich nur im Stream, wenn es Fußball gibt. Aber eigentlich gehöre ich da gar nicht zu. Aber ich weiß, gucken Leute richtig, richtig gerne Fußball. Dann gibt es die Leute, die gar nicht Fernsehen oder Media oder so konsumieren, weil sie sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist irgendwie so, ich beschäftige mich lieber, ich gehe lieber raus, ich lese lieber Fernsehen, gucke vielleicht die Nachrichten, aber dann mache ich aus. Die dritte Gruppe sind die Leute, die richtig gerne Spielfilme schauen. Ja, also vielleicht gehörst du dazu und du sagst, ich freue mich wieder auf so einen richtig geilen Film ins Kino zu gehen. Du jieperst schon auf die nächste Marvel-Verfilmung oder davon gibt es ja relativ viele oder den nächsten James Bond oder was auch immer. Also sagst du, liebst Filme. Und dann gibt es die vierte Gruppe und zu denen gehöre ich tatsächlich. Es gibt die Seriengucker. Leute, die gerne eine Serie gucken. Das ist manchmal gefährlich, nämlich, weil eine Serie einen ganz schön einnehmen kann. Aber ich habe gute Nachrichten für euch, schlechte Nachrichten für mich. Meine Serie ist letzte Woche zu Ende gegangen. Wirklich, eigentlich schade. Eigentlich wirklich schade, super spannende Serie. Hat mir richtig Freude bereitet zu schauen, aber jetzt ist sie vorbei. Warum liebe ich Serien mehr als Spielfilme? Weil sich Spannung aufbaut. Weil du ein bisschen mehr über... ja, tiefer einsteigen kannst in verschiedene Charaktere, in die Thematik, worum es geht. Und deswegen, das ist ein kleiner Grund und hier vielleicht der Schwenk, deswegen mag ich Predigtserien. Weil wir nicht nur auf ein Thema uns einmal an einem Sonntag mit beschäftigen, sondern weil wir ein bisschen Zeit haben. Und das Besondere bei unserer neuen Serie jetzt im Kolosserbrief, ihr müsst nicht alleine auf den nächsten Sonntag warten, sondern ihr könnt quasi sie schon von zu Hause vorbereiten. Und das geht so, dass ihr anfangt, selber den Kolosserbrief zu lesen. Das ist ein Brief in der Bibel im Neuen Testament. Ich gebe euch so ein paar kleine Hintergründe zu dem. Ja, ein Brief hat ja immer jemand, der ihn abschickt und jemand, der ihn empfängt. In diesem Fall ist die Empfängergruppe eine Gemeinde in der Stadt Kolosse. Kolosse ist eigentlich eine nicht so besonders bedeutende Stadt. Sie liegt an einer Handelsstraße und deswegen kommen da viele verschiedene Leute immer wieder hin und her. Eigentlich ist bedeutender Ephesus 200 Kilometer entfernt und in dieser Stadt Kolosse hat sich eine Gemeinde gegründet. Von wem ist nicht ganz 100% klar, aber das war wahrscheinlich so, dass Leute beim Pfingsterlebnis, also da, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, mehr dazu in einigen Wochen am Pfingstsonntag hier bei uns. An diesem Tag haben sich quasi durch das Erlebnis sind Leute in ihre Heimatstädte zurückgegangen und wahrscheinlich ist diese Gemeinde in Kolosse dort entstanden, aber sie hatten einen engen Bezug zum Apostel Paulus. Und Paulus prägt sie quasi immer wieder und so kommt auch dieser Brief zustande, den Paulus an die Gemeinde schreibt und sie damit prägen will, auch theologisch prägen will. Sie leben in einem Umfeld, in einem gesellschaftlichen Umfeld, was zwar völlig anders, aber vielleicht auch Parallelen zu unserer heutigen Zeit hat. Es ist nämlich ein gesellschaftliches Umfeld, was nicht unbedingt christlich geprägt ist, sondern vielmehr so aus den Impulsen und der Gesellschaft dieser Zeit. Ja? Ein aktives Götterleben prägt das Denken, letztlich ein Kampf zwischen den verschiedenen Kulturen und Ständen, in denen Leuten quasi lebten. Lebten sie als freie Bürger, lebten sie wohlhabend, lebten sie arm, waren sie Sklaven. Und in dieser Welt gab es natürlich auch an ganz, ganz an verschiedenen Stellen große Spannungen. Das griechische Denken, die Philosophie, die Wertschätzung, darüber nachzudenken und ja, zu philosophieren, war sehr groß. Und so war diese Gemeinde quasi ganz neu ins Leben gerufen worden. Sie kam aus einem komplett, oder viele von ihnen kamen aus einem komplett anderen Umfeld, was nicht viel mit der christlichen Kultur und diesen Schlagwörtern, die für uns besonders, die Werte, die für uns wichtig sind, wie Gottes Gegenwart und Dankbarkeit und Freiheit und Liebe und Gemeinschaft, all das war nicht für sie vorher prägend, aber im Christentum erleben sie das und es wird neu, es wird lebensbestimmt. Und das ist genau das Ziel des Briefes, das Paulus hier in diese Gemeinde hineinschreibt. Paulus möchte den Leuten ähnlich wie er es im Römerbrief schon getan hat, an die Menschen in Rom, er möchte sie lehren. Er möchte ihnen sagen, worum geht es eigentlich im Christentum? Was ist die zentrale Botschaft? Und gerade die Gemeinde in Kolosse bekommt einen Lehrbrief, um den es sich zentral um Jesus Christus handelt. Und dann geht es darum, wie kann man denn ein neues Leben in dieser alten Welt leben? Und letztlich ist das ja für die meisten von uns genau die Frage. Wir treffen uns hier sonntags und es ist wunderbar und richtig, richtig schön. Aber wie sieht Christ, wie funktioniert Christsein, wie sieht dein Christsein eigentlich morgen aus, wenn du in einem komplett anderen Umfeld bist, wo es zugegebenermaßen mega strange wäre, wenn du, bevor du dein Mittagsschnittchen auspackst oder so, erstmal die Hände hebst und ein Lobpreislied singst. Es muss also irgendwie anders funktionieren und Paulus redet genau darüber. Und zentral ist, dass die Gemeinde sich eben nicht isolieren soll, nicht sagen soll, bleib mal da zusammen, einfach nur, wo alles schön ist, wo alles gut ist, sondern er schickt sie in die Welt hinein. Also, letztlich ist genau das, was wir erwarten davon, was wir mit der Bibel erleben können. Wir lesen etwas und lernen davon, wie Gott uns in unserem Leben leiten will, wie er uns Orientierung geben will, wie er uns helfen will, dieses Leben in unserer Zeit zu gestalten. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber vieles in unserem Leben und vieles von dem, was wir jetzt gerade erleben, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, ist unerklärbar geworden. Also vieles kann man nicht erklären, wenn man gefragt wird von Kindern oder Freunden oder so, warum ist das so? Es fehlen einem einfach die Worte. Es funktioniert nicht mehr. Und trotzdem betreffen uns diese Sachen täglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir von anderen Gemeinden und jetzt in diesem Fall der Gemeinde in Kolosse aus der Vergangenheit lernen können, die auch immer wieder vor Herausforderungen standen, die sie richtig forderten, aber durchkamen. Und deswegen hoffe ich, dass wir gute Impulse bekommen, dass Gott in dieser Predigtreihe zu uns spricht und ich hoffe ganz besonders und ich gehe davon aus, dass wenn du zu Hause liest und dir für den Kolosserbrief 20 Minuten Zeit nimmst, das ist kein langer Brief, es geht ratzfatz, also kannst du wirklich schnell lesen. Und wenn du nicht ganz so schnell liest, brauchst du vielleicht 25 Minuten. Aber lies ihn einmal so, wie er gedacht war. Einfach am Stück durchzulesen. Ja? Und wenn du möchtest, mach es zu einer Gewohnheit, während dieser Predigtreihe das nicht nur einmal zu machen, sondern immer wieder neu zu lesen. Und die Bibel hat diese Besonderheit, die wenige andere Bücher haben, dass man häufig Dinge selbst in Texten findet, die man schon tausendmal gelesen hat, die man irgendwann zum ersten Mal sieht. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung auch machen kann. Also, und ein kleiner Tipp, wer das Durchlesen so richtig lohnenswert machen will, der liest es sich selber laut vor. Ja? Das funktioniert doppelt gut. Also, wir sitzen letztens am Tisch, sitzen wir nicht oft und waren noch nicht alle da, glaube ich, aber eine Frage wird gestellt von unseren Jüngsten und die Frage war, wer hat eigentlich Gott geschaffen? Wer hat Gott geschaffen? Wo kommt Gott her? Wo ist der Anfang von Gott? Und ich so denke, erstmal wundert man sich, wo kommt denn so eine Frage her? Und letztlich gehen die Fragen dann weiter. Wer war vor ihm da? Also es muss ja irgendwo einen Anfang gehabt haben. Und ich sitze da so und denke so, ja, eigentlich sollte das mein Spezialgebiet sein, darüber reden zu können, irgendwie so ein bisschen was erklären zu können. Aber so richtig erklären kann ich es nicht. Ich kann sagen, er war schon immer da. Es gibt nichts vor ihm. Und dann versuchst du so irgendwie in Worte zu packen, was nicht in Worte zu packen ist, dass es eine Perspektive gibt, die Ewigkeit, etwas ohne Anfang und ohne Ende. Tatsächlich geht es immer weiter, das ist fast nicht besonders. Und dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, aber Jesus ist das anders. Ne? Sein Anfang ist ja leicht zu identifizieren. Weihnachten feiern wir jedes Jahr. Er wurde geboren. Ist eine Fangfrage. Vielleicht ist es doch schon früher losgegangen. Also, ich möchte euch vorlesen, wir starten jetzt lange Vorrede, Kolosser 1, ab Vers 15. Wenn ihr eure Handys dabei habt oder Bibeln, dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese von Vers 15 im ersten Kapitel bis Vers 23. Kolosser 1, 15 bis 23. Ich lese euch das aus der Übersetzung Neues Leben vor. Dort schreibt Paulus, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf. Er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist. Er macht da alles, was wir sehen und alles, was wir nicht sehen. Ob Reicher, ob Könige, ob Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn oder anders übersetzt auf ihn hin geschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit weg von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor ihn hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Paulus begrüßt erstmal die Gemeinde, das haben wir jetzt nicht gelesen, in seinem typischen Stil. Er stellt sich selber vor, er macht ein paar Komplimente, er sagt, oh, wie wunderbar diese Gemeinde ist, und das ist wirklich, das ist schön zu lesen. Aber direkt danach kommt dieser Vers 15 und Paulus geht komplett in die Vollen. Er hält nicht lange zurück, er hat keine lange Vorrede. Ihm ist wichtig, dass die Gemeinde versteht, an wen sie überhaupt glauben. Schönes Gefühl ist total gut, aber wenn du nicht weißt, was, oder wenn du darauf vertraust, dass das schöne Gefühl dir zeigt, wo Gott ist, dann warte mal ab, bis du in einen anderen Kontext kommst, wo du geliebt und freundlich begrüßt wirst. Das schöne Gefühl gibt es auch woanders. Sondern wir müssen wissen, an wen glauben wir eigentlich? Wer ist derjenige, der uns Hoffnung gibt? Und das ist es, worüber Paulus redet, und er spricht über den Wert von ihnen und über die Identität, und er baut in diesem Text etwas Wunderbares auf und endet damit, dass die zentrale Botschaft die Hoffnung ist, die Christen in der Welt tragen sollen und die sie selbst damit beschäftigen sollen. Und er geht auf verschiedene Themen ein, und ich habe mir mal so drei Themen rausgesucht für heute, und da möchte ich euch den Text etwas näher bringen. Zuerst soll es darum gehen, wer Jesus überhaupt ist und was ihn ausmacht, welchen Schwerpunkt hier Paulus setzt. Der zweite Punkt, da möchte ich darüber sprechen, welche Wirkung hat sein Leben auf diese Welt? Und ich schließe damit, welche Power, welche Kraft, Hoffnung auf ihn in unserem Leben hat. Und diese Kraft kann und wird und soll alles verändern. Also starten wir. Paulus antwortet eben auf diese Frage an unserem Küchentisch. Vielen Dank, lieber Paulus. Jetzt hättest du gewusst, das kommt. Woher kommt Jesus eigentlich? So, letztlich muss ich gestehen, er macht das vieldeutig. Und auf diese Vieldeutigkeit, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es ist tatsächlich nicht ganz uninteressant. Ist Jesus geschaffen? Und wenn er geschaffen ist, dann fällt es schwer zu glauben, ob er wirklich Gott ist. Oder ist er Gott? Dann kann er nicht geschaffen sein. Was sagt Paulus hier, wenn er schreibt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf, und er ist der Erste aller Schöpfung. Jesus ist so besonders, und Paulus hebt das nochmal an dieser Stelle vor. Wenn er sagt, er ist der Erste der Schöpfung, dann will er damit nicht ausdrücken, dass Jesus ein Geschöpf ist, sondern dass das seine Stellung innerhalb der Schöpfung ist. Er ist der Erste, und in ihm, aus ihm heraus, wird alles geschaffen. Die Formulierung Erster der Schöpfung hat dann weniger mit seinem Geschaffensein zu tun, als mit dem Titel Haupt oder Ursprung der Schöpfung. Und das ist deswegen für Paulus so wichtig, das zu nennen, weil dieses keinen Anfang zu haben, das zentral oder eins der zentralen Definitionen für unseren Gott ist. Er muss als Gottes Sohn ewig existieren. Als derjenige, der keinen Anfang und kein Ende hat, um einfach diese besondere Stellung zu haben. Und die Schöpfung letztlich ist ein Abbild Gottes. So wie es beschrieben wird, du und ich, wir sind Abbilder Gottes. Und deswegen ist das für uns so wunderbar zu erkennen, dass wir in uns etwas von Gott sehen. In unserem Gegenüber können wir etwas erkennen, was Gott in ihn hineingelegt hat, was Gott selbst beschreibt. Aber genauso klar ist, keiner von uns ist Gott. Keiner von uns hat diese Ehre verdient, diese Anbetung verdient, die Gott verdient. Und in dieser Spannung stehen diese ersten Verse. Und für Paulus ist klar, Jesus als Geschöpf ist nicht die Wahrheit, die zu transportieren ist, sondern Jesus als Gott, als der Erste der Schöpfung. Und genau das wird an dieser Stelle hervorgenommen. Er ist der, in dem alles geschaffen wird. Und damit ist klar, dass er ein außerhalb dieser Schöpfung liegt, dass in ihm etwas Besonderes ist, was mit uns nicht vergleichbar ist. Und es gibt einen zweiten wichtigen Punkt, den seine Identität für uns ausmacht und der für uns zur Identität wird, nämlich, wenn wir in Christus geschaffen sind, wenn die Schöpfung in ihm passiert, dann ist er nicht nur derjenige, der rettet, sondern er hat eine doppelte Identität. Wir sind festgemacht in ihm als dem, der uns geschaffen hat. Und das erschließt sich gleich, und Paulus kommt in so einen Kreismodus, den ich gleich nochmal erkläre, zu sagen, wenn wir schon als Geschöpfe in ihm geschaffen sind und in der Rettung wieder zu ihm zurückgeführt werden, dann wird es zu dem, wie Gott sich diese Welt gedacht hat. Er ist das vollkommene Bild Gottes, kein Abbild, so wie wir, und letztlich ist es ja so, dass jeder von uns einen kleinen Teil dessen widerspiegelt, wie Gott ist, und nicht einer oder mehr, aber in Christus ist das anders. Er ist das vollkommene Bild Gottes. Er ist die Mitte der Schrift. In ihm erkennen wir Gott. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp außerhalb dessen. Wenn ihr irgendwas mal in der Bibel lest, wo ihr sagt, boah, ich verstehe Gott nicht. Wieso macht Gott das? Versucht mal in den Evangelien eine Stelle zu finden, in der Jesus vielleicht mit so einer Situation beobachtet ist. Und zu schauen, wie geht Gott denn in der Person von Jesus damit um? Er ist das vollkommene Abbild des Vaters im Himmel. Er sagt über sich selber, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hilft uns, auch gerade Stellen vielleicht zu verstehen. Und vielleicht sind nicht alle Stellen zu erklären, aber Stellen zu verstehen, wie Gott zum Beispiel mit Krieg oder mit Ungerechtigkeit, wie er mit Betrug umgeht. Jesus ist das vollkommene Bild Gottes. Und deswegen, damit die Schöpfung in ihm geschaffen sein kann, hat er schon vor der Schöpfung existiert, weil durch ihn alles erschaffen wird. Und das kommt jetzt zu diesem Bild des Kreises. Alles ist in ihm und durch ihn und zu ihm erschaffen. Und damit können wir uns das vorstellen, wie etwas, wenn Gott diese Welt schafft, dass er sie nicht planlos einfach sich selber überlässt, wie ja, ein treibendes Stück Müll im Weltraum, sondern wo er sagt, es gibt eine ganz besondere Richtung. Und diese Schöpfung, wie Gott diese Welt geschaffen hat, zielt auf den Vater hin, zielt auf Gemeinschaft mit Gott, so wie Conny das vor einigen Wochen erzählt hat. Und damit ist noch etwas ganz Besonderes klar, dass Menschen die Ewigkeit nicht aufhalten können. Menschen können nicht dieser Welt einen Endpunkt setzen, nicht der Existenz einen Endpunkt setzen, weil sie einen Endpunkt haben, aber nicht in diesem Ewigkeitscharakter sind. Und vielleicht hilft dir das zu wissen, dass du einen ewigen Gott hast, an den du glauben kannst, der keinen Anfang und kein Ende hat, weil es uns auch Angst nehmen kann. Gott selbst ist derjenige, der diese Schöpfung, wenn zu Ende führt, und keine Menschen. Und vielleicht geht es dir so, dass gerade in dieser Zeit du denkst, so, oh krass, ey, ich habe Sorgen in diesem Leben. Und diese Sorgen sind vielleicht nicht einmal nur mein eigenes Leben, sondern das ist, ich schalte den Fernseher an oder ich höre Radio oder unterhalte mich mit Leuten. Und vielleicht hat Corona ein bisschen abgenommen, aber das war ein mega Thema, Angst, die uns da beschäftigt. diese Kriege, mega Thema. Vielleicht hörst du das und denkst, oh krass, jetzt fangen die an, über Atombomben zu reden. Mega Thema. Und du denkst so, wo soll das mit dieser Welt hingehen? Aber Paulus tröstet und sagt, Menschen werden diese Welt nicht beenden, sondern er ist derjenige, auf den alles hingeschaffen ist. Und solange Jesus nicht vergeht, wird sich die Schöpfung auf ihn hinbewegen. Solange Jesus nicht vergeht, wird dieses Wort, dass die Schöpfung sich auf ihn hinbewegt, auch weiter so gelten. Also unser erster Trost ist die Identität der Ewigkeit ohne Anfang, ohne Ende von Jesus Christus selbst. In ihm ist alles geschaffen und in ihm besteht alles. Paulus spricht also weiter. Vers 19. Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er mit sich alles selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Friede mit allem, was im Himmel und was auf der Erde ist. Also, vielleicht gibt es so Experten unter uns, die ein bisschen sich mit Theologie beschäftigt haben. Einige sehe ich, denen das wichtig ist. Und ihr habt diesen Text schon mal gelesen und ihr sagt, oh, oh, das ist eine Stolperfalle. Mal gucken, wie Clemens da durchkommt. Für alle, die es nicht wissen, erkläre ich das ganz kurz. Paulus schreibt hier, durch sein Blut am Kreuz schloss Christus Frieden mit allem, was im Himmel und was auf der Erde ist. So, klingt erstmal wunderschön. Tatsächlich wünsche ich mir das extremst. Aber hier hinter ist etwas versteckt, was man zweideutig deuten kann. Und ich schlage euch mal ich erzähle euch beide Deutungen vielleicht vereinfachter Form. Also, dafür bin ich nicht schlau genug, aber so, dass ihr ein bisschen mitbekommt. Also, wenn man diesen Text liest, könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass durch den Tod am Kreuz plötzlich Frieden mit Gott und dieser Welt herrscht. Egal, was du glaubst, egal, wo du herkommst, egal, was passiert, weil das Werk von Christus so groß ist, rettet Gott quasi diese ganze Welt. Dieses Denken nennt man Universalismus. Ja, also ganz verkürzt, gibt es bestimmt noch jetzt Bücher, Meta-Bibliothek voll über dieses Thema. Aber was dahinter steht, ist dieses Konzept der Allversöhnung. Gott in seiner ganzen Macht rettet alle Menschen, ob sie wollen oder nicht. Und er versöhnt durch das Werk von Christus wird so groß, dass es alles versöhnt. Jetzt ist die Frage, stimmt es? Dass wir, also wenn du eine Weile hierher kommst oder vielleicht einen freikirchlichen Hintergrund hast oder wo auch immer einen Hintergrund hast, oder in der katholischen Kirche einen Hintergrund hast, dort wird ganz klar, dass es tatsächlich ein bisschen mehr dazu gehört, als einfach geboren zu werden, um gerettet zu werden. Also wir kennen zum Beispiel, vielleicht denkst du, zentral ist für mich die Taufe. Ja? Als ich getauft wurde, wusste ich, ich gehöre zu Jesus. Oder eine Kirchenmitgliedschaft. Oder du hast ein Übergabegebet gesprochen, was wir kennen, in dem du ganz bewusst gesagt hast, Jesus, hier bin ich, ich will, dass mein Leben zu dir gehört. Und all das sind Dinge, die uns vielleicht für uns völlig normal sind, aber die in Konflikt mit diesem Gedanken stehen, zu sagen, naja gut, weil sie unnötig werden, wenn Gott sich sowieso alle holt, dann ist es völlig egal, was ihr glaubt. Also was meint Paulus hier an der Stelle? Er spricht immer wieder über eine neue Identität und da kommen wir in einigen Wochen hin, wenn wir im Kolosser im dritten Kapitel sind. Da spricht Paulus darüber, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Leben, wie wir vor Jesus gelebt haben und einen Unterschied zwischen dem gibt, wie wir mit Jesus leben. Und zwar bedeutet das zum Beispiel, dass Unterschiede, die wir haben, keine große Rolle mehr spielen sollen. Ja, also Unterschiede, und jetzt, ich habe das in der Einleitung gesagt, zum Beispiel soziale Unterschiede. Da sind Leute, die viel Geld haben, Leute, die wenig Geld haben. Und Paulus sagt, das soll keinen Unterschied spielen. Fangt an zu teilen, fangt an, euch gegenseitig zu unterstützen. Das sind Leute, die sehr, sehr strange sind und da sind Leute, die ja vielleicht so sehr gesellschaftlich akzeptiert sind. Auch da soll es keinen Unterschied geben. Diese neue Identität bringt sie zur Einheit. Und deswegen sagt er, Einheit ist deswegen so wichtig, weil Christus versöhnt hat. Einheit ist in der Gemeinde so wichtig, weil Christus uns versöhnt hat. Und ich meine, gut, wir sind hier mit einer ganzen Menge Menschen. Ein paar kennst du vielleicht nicht, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, herzlich willkommen. Aber hier sitzen Leute, mich inklusive, die sind auch nicht immer ganz einfach. Mit denen kann man sich auch streiten. Oder, ja, ist einfach uncool. Aber Paulus sagt, haltet Frieden. Haltet Frieden, weil das eure neue Identität ist. Und er macht deutlich, dass eigentlich gar keine Uneinigkeit, gar keine Streitigkeiten, sogar keine Unterschiede mehr geben soll. In der Kirche wird deutlich, was Gottes Plan für die Schöpfung ist. Und jetzt kommen wir der ganzen Frage schon ein bisschen näher. Was ist damit gemeint? Wir sind als Botschafter Christi auch Botschafter des Friedens und der Versöhnung. Das, was Christus für diese Welt gemacht hat, das muss noch in diese Welt hineingetragen werden. Und das tut er durch Botschafter des Friedens und der Versöhnung. Und er spricht damit jeden Einzelnen hier in der Gemeinde an. Ich könnte hier überall rumgehen und sagen, ah, okay, das ist deine Aufgabe. Sei ein Botschafter des Friedens, sei ein Botschafter der Versöhnung. Geh vorwärts, kümmere dich um die Leute. Und daran zeigt sich, an dieser Einheit, zu wem wir überhaupt gehören. Wir brauchen Versöhnung und das kennen wir aus unseren eigenen Herzen. Wir leben ja ständig oder häufig in Konflikten und auch in der Gemeinde damals war das so. Und Paulus ist da ein Experte für keinen Finger vor dem, oder kein, wie sagt man das, keine Hand vor dem Mund, nicht still zu sein. Und er macht deutlich, in Christus ist schon eine Versöhnung, die noch deutlich und sichtbar werden muss. In Christus gibt es schon Einheit. Und die soll bitte deutlich werden, sichtbar werden. Und das macht dann besonders Sinn, wenn wir uns überlegen, dass der Person neben dir, die neben dir gerade sitzt, oder ein paar Sitze weiter, dass Gott ihr schon völlig vergeben hat. Du vielleicht noch nicht, aber die Person neben dir wurde von Gott völlig frei und vergeben. Sie ist voll Tochter Gottes. Er ist komplett Gottes, Sohn Gottes. Und die Liebe Gottes hält von niemandem zurück. Und das soll in uns sichtbar werden. Und so ist Christus das Haupt der Gemeinde und in ihm wohnt alle Fülle, in ihm wird alles versöhnt. Mit anderen Worten, welche Auswirkungen hat das? Hat dieser Fakt, dass in Christus alles geschaffen ist und dass er Versöhnung begonnen hat und die Versöhnung sich noch weiter ausbreiten soll? Was bedeutet das für uns als Christen in unserer neuen Identität? Das bedeutet, wir stehen für Einheit. Wir stehen für Liebe, wir stehen für Versöhnung, wir stehen für Frieden. Das ist unser Auftrag. Das ist das, wofür er uns geschaffen hat. Und hier insbesondere, ganz besonders innerhalb der Gemeinde, das ist hier unser Übungsfeld. Ja? Einfach hier wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir hier mal einen Fehler machen können. Dass nicht direkt einer draufhaut. Das kennt ihr vielleicht aus anderen Kontexten anders, dass ihr sagt, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann funktioniert es überhaupt nicht. Aber hier soll ein Ort sein, wo du einen Fehler machen kannst und wo andere Leute dir vergeben, dir hinterher wieder trotzdem noch vertrauen. Aber das ist gerade wichtig für diese Welt, in der wir leben, die Jesus noch nicht kennt. Dass sie erleben, Jesus hat die Welt mit dem Vater versöhnt. Dass sie ihn kennenlernen durch diese neue Perspektive des Friedens und der Wiederherstellung. Und so Paulus und jetzt auch ich zum Abschluss, Vers 23. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden. Und ich, Paulus, wurde von Gott dazu berufen, sie zu verkünden. Kurz bevor Jesus geht, kurz bevor er die Jünger nach der Auferstehung verlässt, um in den Himmel aufzufahren, gibt er ihnen einen Auftrag. Und in diesem Auftrag sagt er ihnen, dass sie es nicht für sich behalten sollen, was sie erleben, sondern dass sie in seiner Kraft Menschen weitererzählen sollen, sie taufen sollen, sie lernen sollen, das zu halten, was sie selber von Jesus erlebt haben. Mit anderen Worten, er gibt ihnen den Auftrag, nicht einfach überall hinzugehen und das zu teilen, was sie bewegt. Von dieser Hoffnung, von dieser Kraft, von diesem Frieden zu erzählen und andere Leute darin einen Anteil zu lassen. Und letztlich ist Paulus ein perfektes Zeugnis für jemanden, der sowas auch anderen Leuten auftragen kann, weil er es selber tut. Er ist selber gerade in Rom, als er diesen Brief schreibt. Er hat noch weitere Pläne zu reisen und Gemeinden zu gründen, weil er weiß, das Evangelium muss immer weiter gepredigt werden von uns. Es muss weitergegeben werden von uns. Es darf wachsen. Und so wächst unser Glaube auch. Wenn du möchtest, dass dein Glaube wächst, fang an, über deinen Glauben mit Menschen zu sprechen. Wenn du dir nicht sicher bist oder schwankst, fang an, mit Leuten darüber zu reden, was Gott für dich getan hat. Es gibt hunderte Beispiele im Neuen Testament, dass der Glaube von Menschen gewachsen ist, als sie es weitergegeben haben. Gerade die ersten Christen konnten ihre Liebe gar nicht zurückhalten. Und das ist die Hoffnung des Evangeliums. Das ist die Hoffnung auf, von der guten Botschaft, von dem, dass sich bewahrheitet, was Jesus Christus getan hat. Dass wir weiter sagen, dass diese Hoffnung für jeden Einzelnen besteht. Jeder soll und darf davon hören. Und es soll zu einer Kraft für jeden werden. Gerade was wir in dieser Welt erleben, wo wir Hoffnung und Festigung brauchen. Also, damit möchte ich schließen. Wenn wir im Glauben leben und wachsen wollen, dann gibt Paulus uns diese drei Punkte. Zuerst zu verstehen, wer ist Christus? Er ist der Ewige. Er ist derjenige, in dem alles geschaffen ist, der ja, uns die Angst nimmt, weil er alles auf ihn und den Vater fokussiert ist. Und wenn wir wissen, was er getan hat und was er in uns tut, dann bekommen wir Frieden und Versöhnung innerhalb der Gemeinde. Und unsere Aufgabe ist, das außerhalb der Gemeinde mitzutragen und Menschen mit diesem Frieden, der Versöhnung und der Liebe in Verbindung zu setzen. Und dann ist die Frage, was sollen wir tun? Und unsere Aufgabe ist es, Friedensbotschafter zu sein, Menschen von dieser Herrlichkeit weiterzugeben, die wir erlebt haben. Und ich darf die Band schon mal zu mir nach vorne bitten und ich möchte euch einladen bei dem nächsten Lied, in dem es darum geht, wie großartig Gott ist, wie stark er ist, wie wunderbar er ist, dass ihr euch darauf fokussiert und vielleicht sprecht ihr mit ihm und sagt, während ihr das aussingt, dass Gott größer ist, dass er stärker ist, dass ihr sagt, Jesus, ich brauche jetzt dich, ich brauche dich für die kommende Woche, aber noch viel mehr darüber hinaus, weil ich einfach so ein Zeugnis für dich sein will.